Größe spielt wieder eine Rolle, wenn Regeln keine Rolle spielen, sagt unser Gast mit Blick auf die Trump-Regierung. Was das genau für uns in Europa bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit dem deutsch-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Professor Rüdiger Bachmann. Herzlich willkommen bei Phoenix Persönlich.
Danke, dass ich dabei sein darf.
Sie leben seit 25 Jahren in den USA, sind Professor an der Universität Michigan. War es Ihr Traum, diese Karriere in Amerika zu machen?
Nee, das hat sich so ergeben. Also ich bin halt zum Doktoratstudium schon rübergegangen, 2001. Meine erste Erinnerung oder meine erste bleibende Erinnerung ist tatsächlich die fallenden Türme im 9-11, weil ich auch in der Nähe von New York tatsächlich 2 Stunden außerhalb von New York studiert habe. Das war dann nicht klar, dass ich da drüben bleiben würde, aber es hat sich halt auch persönlich so ergeben. Ich habe während meinem Doktoratstudium meine Frau kennengelernt und so kommt dann eins zum anderen. Die ist dann auch nicht Deutsche. Insofern war für uns Amerika immer der Ort, wo wir gut sein können, bis vor kurzem jedenfalls.
Was hat sich verändert jetzt in der Zeit, vor allen Dingen natürlich jetzt unter der zweiten Trump-Regierung?
Naja, also man macht sich schon Gedanken. Also wir haben ja auch die Staatsbürgerschaft schon etwas länger. Aber selbst als Staatsbürger fühlt man sich einfach nicht mehr sicher. Also ganz persönlich, auch diese Trump-Regierung redet jetzt über Dinge wie Denaturalisierung, also das heißt letztlich Aberkennung von Staatsbürgerschaften, die man nicht per Geburt erworben hat. Es gibt ja sozusagen zwei Weisen, wie man die amerikanische Staatsbürgerschaft erlangen kann, nämlich per Geburt auf amerikanischem Boden oder von amerikanischen Eltern. Also wenn man von amerikanischen Eltern in Deutschland geboren ist, ist man auch Amerikaner. Das ist von Geburt. Die ist sozusagen absolut, die kann man nicht aberkennen. Und dann gibt es eben diejenige, die man eben per Beschluss bekommt, per Entscheidung, die nennt man die naturalisierte Staatsbürgerschaft. Und eigentlich steht in der Verfassung drin, dass sie dieselben sein sollen. Die einzige kleine Ausnahme kennen die Zuschauer vielleicht, ich kann niemals amerikanischer Präsident werden. Da steht nämlich explizit drin, muss ein naturally born American sein.
Also, haben Sie aber vermutlich auch nicht vorgehabt.
Habe ich auch nicht vorgehabt. Bisher war das der einzige Unterschied. Aber jetzt die Trump-Regierung zum Beispiel überlegt sich, ob sie nicht massive Denaturalisierungsprogramme anfährt. Und da muss man schon sagen, das erinnert tatsächlich wirklich an ganz ungute Zeiten in unserer Geschichte. Denn die Aberkennung oder sozusagen eine der rechtlichen Maßnahmen des Dritten Reiches gegenüber den Juden war einfach die Aberkennung von Staatsbürgerschaft. Und das bedeutet dann tatsächlich Rechtlosigkeit. Und da hat man schon ein bisschen Angst. Kann das einem, ich meine, ich bin da sicher nicht der erste Kandidat, also wird es vermutlich schon darum gehen, erstmal Bandenchefs oder so auszubürgern. Aber wenn man dann überlegt, wie weit geht es dann am Ende des Tages? Da kriegt man dann schon langsam Angst.
Die Situation ist ja auch, dass wir gesehen haben, dass im Januar jetzt 2 Menschen in Minneapolis erschossen wurden von der Einwanderungsbehörde ICE. Beides Mal hat sich die Trump-Administration erstmal hinter die Beamten gestellt, auch wenn es erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit gibt. Verabschiedet sich aus Ihrer Sicht da gerade der Rechtsstaat in Amerika?
Naja, also er legt sich zumindest in einen Dämmerschlaf. Aber das hört sich so passiv an. Also das wird ja aktiv so gewollt von dieser Administration. Niemand Geringeres als der Vizepräsident hat davon gesprochen, dass diese Beamten absolute Immunität hätten. Und das ist eigentlich was man nur dem Präsidenten selber während seiner Amtszeit zugesteht. Aber das sind natürlich dann, also wenn er das ernst meint und wenn das tatsächlich die Rechtslage wäre, jetzt muss man sagen, das ist noch nicht sozusagen vor Gerichten wirklich ausverhandelt, ob man damit durchkommt. Aber wenn das so wäre, dass Polizei, in dem Fall die Einwanderungspolizei, absolute Immunität hätte, dann haben wir einen rechtlosen Staatsgewalt dann, die nicht mehr verantwortlich ist. Das ist also eine sehr, sehr, sehr gefährliche Entwicklung.
Immerhin haben wir jetzt gesehen, dass Donald Trump auf die wachsenden Proteste reagiert und erste ICE-Kräfte abgezogen werden. Können Sie sich vorstellen, dass dieser Protest dazu führt, dass Trump sieht, er muss an der Stelle deeskalieren?
Also ich sehe das ein bisschen zwiespältig. Einerseits ist es gut zu wissen, dass Trump in dem Sinne noch erreichbar ist, dass es Dinge gibt, die ihn zurücktreten lassen, etwas. Auf der anderen Seite glaube ich das halt nicht. Ja, also jetzt tritt man vielleicht ein bisschen zurück in Minneapolis. Wer weiß, welche nächste Stadt sozusagen im Fokus sein wird. Also das muss man wirklich mal abwarten, ob es sich hier um eine dauerhafte Veränderung handelt. Also ich bin da noch sehr skeptisch. Da muss, um mich da zu überzeugen, um mich zu beruhigen, muss da noch sehr viel mehr zu passieren. Trump ist da sehr gut. Er hat ein gutes Gespür für sozusagen aktuelle Entwicklungen, anders als viele seiner sonst in seinem Orbit, die da vielleicht noch radikaler sind. Also das merkt er dann schon. Was Ähnliches kommen wir vielleicht später noch drauf, ist auch bei den Märkten, wenn die etwas nervös werden, dann tritt er auch mal einen Schritt zurück. Aber es ist trotzdem ein Niedergang, wenn man 5 Schritte sozusagen in die Regression macht und einen Schritt wieder zurück. Wenn man das ein paar Mal macht, gibt es trotzdem eine Regression in eine Autokratie. Also insofern beruhigt mich das jetzt noch nicht.
Setzt es etwas in Gang, wenn, wie jetzt passiert, Barack Obama und Clinton sich ja wirklich mit deutlicher Kritik melden und wirklich auch zu Protest gegen diese Trump-Politik aufgerufen haben? Setzt das etwas in Gang?
Also ehrlich gesagt, für mich war das too little too late. Also man fragt sich schon länger, wo sind eigentlich diese beiden Präsidenten? Vor allen Dingen Obama, der große Redner, hat sich meiner Meinung nach viel zu sehr zurückgehalten bisher.
Warum ist das so aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist ein wirkliches Rätsel für mich, weil Obama wäre der richtige Kandidat. Obama ist nach wie vor beliebt, einer der beliebtesten Politiker in den USA. Also das ist, ich verstehe es nicht. Da muss ich wirklich sagen, dass Clinton so ein bisschen aus dem Schussfeld, aus der Öffentlichkeit bleiben will, das kann ich verstehen. Ich meine, er ist auch da ein bisschen impliziert. Also es gibt jedenfalls im Graubereich, im Dunstkreis von Epstein, dass er da vielleicht sich ein bisschen leise treten will. Das verstehe ich nicht. Aber ich will sagen, wo ich mir es wirklich gewünscht hätte von jemand, der sozusagen vielleicht mit den beiden anderen Präsidenten auftritt, ist natürlich George W. Bush. Warum hat man von dem noch nichts gehört? Das wäre, glaube ich, eigentlich das kräftigere, das wirkmächtigere Signal, wenn dann auch ein republikanischer Ex-Präsident entsprechendes verlautbart hätte.
Wie sehr spielen die Entwicklungen in den USA in Ihren Alltag rein? Jetzt sind Sie zwar gerade zu einem Forschungsfreisemester in Deutschland, aber wie sehr haben Sie es gespürt an der Uni in Michigan, wie frei fühlen Sie sich?
Also noch habe ich mich bisher frei gefühlt. Also es ist natürlich, also persönlich, ja. Das liegt zum Teil daran, also es hat aber ganz sozusagen praktische Gründe. Das erste ist, dass man, dass die USA natürlich noch stärker als Deutschland ein sehr stark dezentralisierter Staat ist. Und wenn meine Freunde und Bekannten und Verwandten mich in Deutschland fragen, sag mal, wie geht's dir eigentlich da drüben? Dann sage ich immer, ich mache mir ehrlich gesagt um euch mehr Sorgen, wegen der Außenpolitik des Trump-Regimes. Alle Stichwort verbandeln mit Putin und solchen Sachen, als um mich, weil eben, wie gesagt, mein Alltag dann doch in der Hauptstadt meines Staates und in meiner und ehrlich gesagt von meinem Bürgermeister entschieden wird. So. Also der Bund hat in den USA für die nach innen eigentlich noch weniger Befugnisse, deutlich weniger Befugnisse als in Deutschland, jedenfalls was das Verfassungsgefüge angeht. Wenn der Bund sich natürlich, wie bei Eis gesehen sozusagen, was mehr rausnimmt, dann ist es schwierig für die Staaten, das zu verhindern. Aber vom Verfassungsgefüge her ist es schon so, dass mein Alltag woanders bestimmt wird.
Aber jetzt also mal von noch keine Einschränkung, dass beispielsweise in Forschung oder Wissenschaft angegriffen wird.
Da kann man sich fragen. Und da ist es halt so, dass ich als Ökonom nicht so drittmittelabhängig bin, wie jetzt sagen wir mal die Kollegen, die halt große Labore betreiben müssen. Und da gab es dann, glaube ich, schon mindestens Disruptionen, die halt von Geldern des Bundes abhängig waren. Als Ökonom kann ich mir am Ende des war ich das nicht, auch die spezielle Fachrichtung, die ich unterrichte oder in der ich forsche, da sind viele Sachen einfach so verfügbar. Also insofern brauche ich diese Drittmittel nicht ganz. Insofern war ich da bisher noch nicht. Aber zum Beispiel, also wo es sich konkret wirklich spürbar ist, also ich habe zum Beispiel vielleicht in zwei Dingen, um es ganz konkret zu machen. Es ist durchaus üblich in Michigan, hier ja auch an großen Universitäten, dass man die Vorlesungen so post-Covid einfach aufzeichnet, dass die Studenten nicht mehr immer in die Vorlesung kommen müssen. Das habe ich zum Beispiel abgelehnt, weil ich nicht will, dass man sozusagen, weil ich mich da sozusagen eingeschränkt fühle.
Sie wollen sich freier äußern.
Ich will mich frei äußern können und möchte nicht, dass da irgendwas auf Social Media landet, was da irgendwie zurechtgeschnippelt wurde. Das ist mal so eine Sache.
Gleichzeitig sind Sie ja in Social Media sehr aktiv, sind sehr meinungsstark, natürlich auch mit Kritik an Trump auf X unterwegs.
Aber ich möchte keine öffentliche Schere haben, dann, wenn ich das bin, ist es für mich einfach eine andere Situation in der Vorlesung, als wenn ich selber jetzt ein Interview mit Ihnen mache. Für mich das ist eine andere Sache. Vielleicht noch ein anderer Punkt.
Ist es ein anderer Punkt, weil wir auf Deutsch sprechen oder Sie auf X das dann... vielleicht auch manchmal in Deutsch sich dann doch freier noch fühlen?
Vielleicht ein bisschen, wobei das natürlich naiv ist. Selbst X hat eine Übersetzungsfunktion. Also wenn ein Zensor in den USA das herausfinden will, dass ich ein Regimegegner bin, dann können die das natürlich, klar.
Wir haben in Davos gesehen, dass es viel Kritik an den Europäern gab, auch mehr Rückgrat zu zeigen. Das ist das, was Sie auch gerade schon thematisiert hatten, bezogen jetzt auf die ehemaligen Präsidenten in den USA. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hat ja ganz klar gesagt, es sei jetzt der Moment, mehr Rückgrat zu zeigen. Trump sei wie ein T-Rex, entweder man paare sich mit ihm oder er verschlinge einen. Haben die europäischen Staatschefs aus Ihrer Sicht Trump zu sehr hofiert?
Es ist sehr schwierig für mich, das sozusagen auch von der Außensicht das wirklich beurteilen zu können, weil ich finde es ein bisschen unfair, ehrlich gesagt, weil die haben im Zweifel natürlich noch bessere Informationen. Also die haben immerhin, Friedrich Merz hat Zugang zu Geheimdienstinformationen, die ich einfach nicht habe. Also mit anderen Worten, ich weiß letztlich nicht, wie blank unsere Verteidigungsfähigkeit ist. Und solange das zum Beispiel so ist. Also und dann gibt es Dinge, die offensichtlich sind. Das ist die digitale Abhängigkeit. Also wenn zum Beispiel Trump anordnen würde gegenüber Microsoft, ihr müsst alle eure Lizenzen in Europa sozusagen ein Off-Switch machen und die nicht mehr bedienen, dann würde die Wirtschaft, was wäre dann mit der europäischen Wirtschaft? Also es gibt auch die offensichtliche digitale Abhängigkeit und dann gibt es sicher militärische und nachrichtendienstliche Abhängigkeit. Und die ist halt schon so groß. Und insofern verstehe ich, dass die Europäer so eine zweigleisige Strategie, so vielleicht so Good Cop, Bad Cop Strategie fahren. Ja? Einerseits schmeicheln und das ist natürlich, ich verstehe das, dass es für manche peinlich wirkt und würdelos in irgendeiner Form. Das kann ich schon verstehen. Und es geht sicher manchen Politikern auch so, dass sie denken, das ist würdelos, was ich mache, aber ich muss das machen, weil ich sozusagen Schaden von meinem Volk abweisen muss. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass Trump auch diesen Kampf durchaus liebt. Und man würde sich doch manchmal, ich hoffe zumindest, dass in internen Gesprächen ganz andere Instrumente auf den Tisch gelegt werden, denn die EU und Deutschland haben die natürlich, als das, was man so öffentlich hört.
Hat Ihnen dann so jemand wie der kanadische Premier Carney so ein bisschen aus der Seele gesprochen, der ja gesagt hat, jetzt müssen sich die Mittelmächte zusammenschließen, damit man mit am Tisch säße und halt nicht auf der Speisekarte landen würde? Ist das, was Sie auch meinen, mit zweigleisig fahren, dass sich jetzt neue Allianzen bilden?
Also ich bin ja sowieso ein großer Fan. Ich habe sozusagen einen Stein im Brett für Mark Carney. Er ist nämlich ein Kollege von mir. Er ist auch ein PhD-Ökonom, hat dann ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Ist eher in die Politik, in die Geldpolitik gegangen. Da kommt er her. Aber insofern haben wir einen ähnlichen auch wissenschaftlichen Hintergrund. Insofern, ich verstehe ziemlich genau, wie er tickt, glaube ich. Und was er inhaltlich gesagt hat, er hat eigentlich zwei Dinge gesagt. Das eine ist, dass die Mittelmächte sich zusammenschließen sollen. Und das ist ja genau eine Reflexion auch dessen, was ich vorher, das Eingangsstatement, das Sie genannt haben, dass eben Größe wieder eine Rolle spielt. Und die Mittelmächte können jetzt nicht selber alle groß werden, aber man kann eben Größe durch Allianzen erreichen. Ja? Also das ist mal der eine Punkt. Der andere Punkt, den er aber gesagt hat, und der ist fast vielleicht sogar noch wichtiger, er hat ja eigentlich eine gewisse Abbitte gegenüber dem globalen Süden geleistet und hat klar gesagt, dass wir im globalen Norden das sehr häufig ein bisschen pharisäerhaft betrieben haben mit unserer liberalen globalen Ordnung und dass die immer wieder hochgehalten haben, wenn es uns sozusagen wirtschaftlich gut dabei gegangen ist und vielleicht nicht so, wenn es uns nicht so gut gegangen wäre. Und damit muss Schluss sein, das hat er auch gesagt. Und damit stimme ich wirklich zu, weil nämlich eine der Strategien, die Europa im Konzert mit Kanada und anderen kleineren liberalen Demokratien, man sollte Neuseeland, Australien, Japan, Südkorea natürlich nicht vergessen, Chile, die südamerikanischen Länder, also sich nach innen sozusagen verbinden und insofern sind alle diese Freihandelsabkommen auch mit Indien sehr gut. Der Punkt ist zu sagen, nicht nur dabei stehen bleiben, sondern aus dieser Stärke heraus dann der Verbindung verbündeten Mittelmächte diplomatische Initiativen zu den anderen Ländern in der Welt, die vielleicht jetzt nicht direkt in diesem, innerhalb dieses Clubs sitzen, mit denen man aber doch sozusagen, die auch nicht gefressen werden wollen von den drei Großen, von China, Russland und Amerika. Ich denke da insbesondere an Afrika. Ja, also meine Vision wäre ja, dass die EU einen hohen Beauftragten für Afrika hätte.
Aber man hat natürlich auch die Situation, wir haben jetzt ein Freihandelsabkommen mit Indien nach immerhin 20 Jahren.
Ist auch noch nicht durch das Europäische Parlament.
Es ist noch nicht durch, da sprechen wir gleich drüber. Aber wenn Sie sagen Afrika, Indien, das sind natürlich auch die BRICS-Staaten, die natürlich mit Russland auch in einem engen Verbund sind. Und da stellt sich weltpolitisch natürlich auch wieder die Frage, wie weit kann man gehen mit Freihandelsabkommen, wenn diese Staaten natürlich auch noch mal mit Russland eng verbunden
sind. Das ist sicher richtig, aber das sind ja nicht alle. Die BRICS-Staaten sind ja auch nur eine ganz kleine Sammlung von Staaten. Es gibt so viele afrikanische Staaten, die ja auch alleine dastehen im Grunde genommen, die vielleicht die zurzeit sehr von China beglückt werden mit ausländischen Investitionen. Aber in Afrika hat man halt auch gemerkt, dass der chinesische Kolonialherr nicht unbedingt besser war als der europäische Kolonialherr im 19. Jahrhundert. Und da, finde ich, hat jetzt Europa für mich einfach eine Öffnung, zu sagen, wir unterstützen mit dem, was Carney gesagt hat. Wir haben verstanden, wir haben gelernt. Die Chinesen haben nicht gelernt, dass sie, glaube ich jedenfalls, dass sie anders auftreten müssen gegenüber Afrika. Aber wir haben es gelernt und wir meinen es ehrlich.
Haben wir es gelernt, weil das Europäische Parlament hat natürlich jetzt genau an dem Tag, als die Zollandrohungen von Trump im Raum waren in Davos, genau zum gleichen Tag sehr ultrarechte, aber auch grüne Abgeordnete im Europäischen Parlament erstmal für die Überprüfung von Mercosur gestimmt, was mutmaßlich zu einer Verzögerung führen wird. Und man hatte schon 25 Jahre über dieses Abkommen verhandelt. Was ist das für ein Signal?
Ein ganz furchtbares Signal. Absolut katastrophal. Nun würde ich jetzt das allerdings nicht so interpretieren wollen, dass der Impetus dieser, also der Impetus war Dummheit und würde ich sagen, und Abhängigkeit, wahrgenommene Abhängigkeit von irgendwelchen Interessengruppen der Agrarlobby. Aber ja, jetzt nicht ein Kolonial, also es war ja kein kolonialer Impetus. Und das stelle ich zumindest mal den Grünen, die da Nein gesagt haben, sondern es war ja eine Mischung aus Naivität und einfach Dummheit. Also was ich aber bei Afrika sagen wollte, ist, dass man Afrika gegenübertreten soll und mit wirklich offener Hand, ausgestreckter Hand, um zu sagen, wir wollen mit euch auf Augenhöhe, weil ihr uns so viel zu bieten habt und wir haben uns gegenseitig viel zu bieten. Ja? Stichwort erneuerbare Energien, Stichwort Rohstoffe, Stichwort aber auch, da wird viel zu wenig drüber gesprochen, Afrika ist ein junger Kontinent, da sind Bildungshungrige, da sind Millionen von jungen bildungshungrigen jungen Menschen, die in Afrika nicht adäquat ausgebildet werden können. Warum sollen die nicht nach Europa, nach Amerika an die Elite-Universitäten? Können sie nicht mehr. Trump schmeißt die alle raus, der will die nicht haben. Ja. Die Wahl, die Europa jetzt hat, gehen die an die University of Peking, an die Tsinghua University, oder gehen die an die LSI oder an die, die Technische Universität München oder hier nach Berlin? Das ist die Frage, die Humboldt-Universität. Und da müsste aus Europa viel mehr kommen.
Was müsste noch konkret passieren?
Naja, eine Initiative zum Beispiel, wo man sagt, wir machen viel größere Studentenaustausch. Also ganz banales Programm. Und dann natürlich diese ganzen anderen Abkommen mit erneuerbaren Energien, Rohstoffen und so weiter. Aber eben auf Augenhöhe und nicht im ausbeutischen Sinne.
Ausbeutung ist das Stichwort, vielleicht auch nochmal darauf zu blicken, was passiert denn jetzt eigentlich mit den Zöllen? Also es gibt ja quasi jetzt keine richtig geklärte Situation, welche Zölle finden jetzt statt zwischen Amerika und der EU. Kommt es zu diesen 15%, die man ja erst verhandelt hatte? Was glauben Sie, wie geht das jetzt weiter?
Ich glaube, dass die Europäer froh sind, dass sie die höheren Zölle jetzt erstmal los sind. Wobei das auch nicht dauerhaft ist. Das ist ja das Schlimme an dieser Art von Politik, dass man eben letztlich keine Deals machen kann. Es wird immer gesagt, er will Deals machen auf der anderen Seite, aber wenn er sich an nichts hält, kann man halt auch keine Deals machen. Das ist das Problem. Und insofern, ich denke nicht, dass die Europäer jetzt da zurückziehen werden, sondern man wird jetzt vermutlich klein beigeben mit einer entsprechenden Klausel oder so. Das sollte sich Trump dann doch nochmal anders überlegen. Bleibt die Bazooka weiterhin auf dem Tisch? Also das sollte man jedenfalls machen. Also mit Trump muss man, ja, man muss den Revolver immer auf dem Tisch liegen haben und sagen, wenn du, dann wir auch. Ja.
Würden Sie sagen, Europäer sollten in der Situation jetzt auf die Digitalabgabe setzen, die ja immer auch im Spiel ist, dass man die großen Tech-Konzerne stärker in die Verantwortung nimmt?
Ja, aber das würde ich jetzt nicht so unmittelbar miteinander verknüpfen, weil dann, glaube ich, würde man vielleicht unnötig einen tatsächlichen Handelskrieg vom Zaun brechen, sondern ich würde damit das weiterhin als Druckkulisse aufrechterhalten. Das auf jeden Fall. Ob ich das jetzt sozusagen direkt machen würde, nee, dann kriegen wir einen Handelskrieg und am Ende des Tages leiden dann alle noch mehr. Das würde ich nicht, aber insofern ist es ja gut, wenn man es in der Hintergrund hat. Das Problem ist, mit jeder Waffe, wenn man sie gezündet hat, dann kann man sie nicht mal als Drohkulisse nehmen. Und insofern wäre ich da ein bisschen vorsichtiger.
Wir sehen, dass die Märkte ja schon deutlich auf diese ganzen Unsicherheiten reagieren. Der Dollar fällt immer weiter. Der Goldpreis dagegen steigt immer mehr, quasi so als Krisenwährung. Ja, was befürchten Sie? Kann sie sich vorstellen, das ist natürlich auch gerade für eine Exportnation wie Deutschland eine sehr relevante Frage, wie geht das weiter? Für was für weltwirtschaftliche Auswirkungen nehmen Sie an, kommt es in 2026?
Also zunächst mal die ganze Deglobalisierung, die wir jetzt sehen, die wird uns alle ärmer machen, weil das ein Abbau der internationalen Arbeitsteilung ist. Und Arbeitsteilung macht Menschen produktiv. Also das wissen wir schon. Innerhalb von Volkswirtschaften ist es gut, wenn ich nicht um meine Subsistenz kümmern muss, wenn ich nicht selber raus Kühe halten muss, Hühner halten muss, sondern mich auf die Vorlesung und Forschung in meiner Disziplin konzentrieren kann und sie Interviews geben können. Und andere Leute sich darauf spezialisieren, eben für uns die Eier und die Milch morgens zum Frühstück zu liefern. Also das sind letztlich die Effizienzgewinne, die wir in den letzten 200 Jahren aufgebaut haben. Und das gilt auf internationaler Ebene letztlich genauso. Und wenn wir das zurückfahren, dann werden wir alle ein bisschen ärmer. So einfach ist das.
Trump hat natürlich genau das Gegenteil versprochen und hat gesagt, ne, wenn man ihn wählt, dann wird es jedem Amerikaner besser gehen. Ist das passiert oder kann das noch passieren mit ihm?
Nein. Also eindeutig nein, nicht mit dieser Wirtschaftspolitik. Und inzwischen sind die auch schon davon abgerückt. Man hört ja dann immer wieder so Statements wie, naja, dann sollen die amerikanischen Kinder halt nur 2 Puppen haben anstelle von 30 oder so. Wobei ich niemanden kenne, der 30 Puppen hat. Aber das sind ja so Statements, die man früher vielleicht von Sozialisten oder Linken sozusagen Degrowthern eher hört. Und das wird jetzt zumindest von einem Teil des Umfeldes von Trump, diesen rechtskommunitaristischen, rechtskatholischen Flügel um J.D. Vance ja sehr forciert. Und da ist es, für die ist es überhaupt nicht schlimm, wenn es den Amerikanern ärmer geht. Das sagen die inzwischen halt auch. Die sagen, naja, dafür sind wir dann halt nachdem Trump fertig ist, sind wir halt ethnisch rein und das ist wichtiger als das Bruttoinlandsprodukt.
Wird das verfangen aus Ihrer Sicht? Das stehen ja jetzt in Zwischenwahlen an, die Midterms.
Was? Amerikaner sind doch am Ende ein sehr konsumfreudiges Volk und die Umfragen sprechen da eindeutig dagegen. Man muss allerdings fairerweise so sagen, die Wachstumszahlen des Bruttoinlandsprodukts sozusagen, also wenn man nur auf diese sehr Makrozahlen guckt, die sind natürlich gut, die sind vor allen Dingen auch im Vergleich zu Europa relativ gut. Es ist allerdings ein sehr uninklusives Wachstum, im Sinne von, das ist sehr konzentriert in den KI-Investitionen. Manche sagen sogar, das ist eigentlich eine Blase, die auch platzen kann, aber ich will das jetzt gar nicht beurteilen, aber das ist, wie auch immer, es ist sehr konzentriert und das sieht man sieht dieses Wachstum nicht in der Breite der Bevölkerung, also es ist kein inklusives Wachstum. Wir sehen es auch zum Beispiel nicht am Arbeitsmarkt, gerade nicht im Verarbeitungsmarkt, Gewerbe, was ja auch so ein Ziel war, der Mega-Ideologie, dass man sozusagen das verarbeitende Gewerbe, das Baugewerbe wieder aufbaut und das ist halt überhaupt nicht passiert. Biden hat es sogar ein bisschen geschafft, aber es ist dann, selbst unter Biden hat es wieder angefangen zu sinken und durch das erste Jahr von Trump sehen wir das, also da hat sich überhaupt keine Trendumkehr gegeben.
Aber ist nicht genau das dann die Chance für die Demokraten?
Ja, also davon kann man ausgehen. Die Frage ist ja jetzt, also die eine Frage ist, haben wir überhaupt noch freie und faire Wahlen im November? Da bin ich noch relativ optimistisch, weil, und das ist das Gute an Amerika, Stichwort Dezentralität, es sind zwar Bundeswahlen, aber es gibt nicht sowas wie einen Bundeswahlleiter. Das macht die Deutschen immer so nervös am Wahlabend und die denken immer, was für ein drittes Weltland. Das dauert immer so lange, bis die Ergebnisse da sind. sondern wird noch in Florida ausgezählt und dann kommen noch 3 Wochen später irgendwelche aus irgendwelchen in Arizona noch was, was die Wahl noch entscheiden kann und so. Ich bin mir sicher, alle haben schon die Abende vom Fernseher verbracht. Auf der anderen Seite bedeutet das aber, dass diese Wahlen nicht so störanfällig sind und auch nicht so manipulationsanfällig sind. Ich will nicht sagen, dass man das gar nicht kann, aber dadurch, dass es in jeder Gemeinde sozusagen autonom verantwortet wird, wie ausgezählt wird und so weiter, natürlich nach Richtlinien, aber ist es schwierig, da muss man tausende von Wahllokalen müsste man da manipulieren.
Aber alleine die Frage oder der Gedanke, ist, dass sie sich fragen, ob diese klar. Wahl ja, so stattfinden natürlich. Wird, ist ja eigentlich ungeheuerlich.
Ist eigentlich ungeheuerlich. Das ist, da kommen wir jetzt wieder am Anfang an die persönliche auch Enttäuschung mit diesem Land, dass es überhaupt so weit möglich ist. Also wie gesagt, ich hoffe, dass es diese Wahlen gibt und dann kann man davon ausgehen, dass wenn jetzt nichts irgendwie was völlig Verrücktes noch passiert, dass die Demokraten mindestens das Repräsentantenhaus auch ziemlich deutlich gewinnen werden. Die entscheidende Frage ist jetzt für mich eigentlich, wie sieht es im Senat aus? Es wäre wichtig, dass sie auch den Senat gewinnen, weil da nämlich Richter zum Beispiel Ernennung, der gesamte Beamtenapparat muss im Grunde genommen, höhere Beamtenapparat muss durch den Senat gehen, ohne das Repräsentantenhaus. Insofern wäre es, also dann hätten die Demokraten, wenn sie beide Häuser des Kongresses gewinnen würden, was durchaus möglich erscheint, aber schwieriger im Senat, dann haben sie natürlich schon Möglichkeiten, Trump die letzten 2 Jahre auch komplett lahmzulegen.
Was jetzt auch noch ansteht, ist die Nachbesetzung des US-Notenbankchefs von der Fed. Was glauben Sie, wird es wirklich durchschlagen, was Trump vorhat, dass er jemanden einsetzt, der quasi nach seinem Glauben da agiert?
Also das Gute ist ja, also es kommt natürlich darauf an, wen er da, also wie schlimm das wird. Ich glaube schon, dass ihm einige Berater sagen werden, wenn du da einen zu verrückten Typen nehmen wirst, dann werden die Märkte nervös und die Zinsen werden weiter nach oben gehen. Der Dollar wird weiter verfallen. Überleg dir das sehr gut. Also diese Stimmen wird es geben und dann kommt es drauf an. Ist er in welcher Stimmung er ist? Also das kann man nicht vorhersagen. Ich kann ihn das leider nicht vorhersagen. Er ist da ein bisschen ein Zufallsgenerator, wer da halt zuletzt im Oval Office dann war. Also die Hoffnung kann man haben. Jetzt will ich aber doch noch sagen, das Fed im Entscheidungsgremium ist natürlich ein kollegiales Gremium. Also selbst wenn da jetzt wenn der Präsident oder der Chairman ein völliger Trumpist, ein unqualifizierter Mega-Mann wäre, erstens muss er noch durch den Senat und im Senat gibt es schon noch Senatoren, die gesagt haben, also die Qualifikation muss entsprechend sein, ansonsten vergiss es, Donald. Also da gab es schon, wie gesagt, die fallen dann auch gern mal noch um, also auch das ist kein hundertprozentiges Bollwerk, aber das ist mal die erste Hürde, die Finanzmärkte sind die zweite Hürde und die dritte, sagen wir mal, Sicherung ist natürlich, dass es ein kollegiales Gremium ist und selbst wenn ein Präsident da oder ein Chairman jetzt völlig verrückt wäre, hat er natürlich auch nur eine Stimme bei den Zinsentscheiden.
Was Sie jetzt gerade nicht so genannt haben, ist Recht und Gesetz. Wie stark funktionieren die Checks und Balances?
Ja, nicht so gut, offensichtlich. Sonst hätten wir längst Untersuchungen, zum Beispiel über die ICE, das, was da passiert ist in Minneapolis, über diese Todesfälle, hätten wir Untersuchungen, da hätten wir keine Ablehnung von. Also es gibt punktuell Dinge, wo die Gerichte Trump erstmal lahmlegen, wo auch der oberste Gerichtshof Trump mal in die Schranken weist, ganz jüngst ein Urteil, das sich jetzt nicht schon auf Jerome Powell bezieht, sondern auf eine andere Gouverneurin der Fed, wo der oberste Gerichtshof eher gegen Trump entschieden hat. Wir müssen, für mich ganz wichtiges Urteil wird sein, was mit den Zöllen passiert, das steht ja noch an, da soll ja jetzt jeden Moment irgendeine Entscheidung kommen, das ist für mich so ein bisschen auch ein Litmus-Test für den obersten Court. Also es gibt an den ganz, ganz äußeren Rändern von Verrücktheit gibt es schon noch richterliche Einschränkungen, aber die ist sehr, sehr schwach.
Letzte Frage. Haben Sie für sich und Ihre Familie einen Punkt definiert, an dem Sie sagen, das reicht, jetzt gehen wir zurück nach Europa?
Das ist schwierig. Und wenn, dann würde ich es Ihnen nicht sagen, glaube ich. Aber es ist natürlich so schwierig. Also was ich sagen kann, ist, dass man sich inzwischen auch ganz persönlich, also das war unter Trump 1 tatsächlich nicht so. Da war es tatsächlich eher, also oder auch am Anfang dieser Administration, da war es tatsächlich eher Empathie. Also ich mache mir Gedanken um Leute, Staatsbürger oder nicht, die einen Latino-Hintergrund haben. Also ich lebe das, sind ja meine Kollegen, meine Studenten, Studentinnen. Also ich bin ja ein empathischer Mensch und so weiter. Also das war bisher. Aber inzwischen, genau mit dieser Diskussion auch im Staatsbürgerschaft, Schlaf und so, da macht man sich dann, und diesen beiden Eis-Todesfällen, da macht man sich dann wirklich auch persönlich Gedanken. Ja.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Professor Bachmann.
Ich bedanke mich.